Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Dioxinskandal hat sich ausgeweitet. Seit heute ist klar, nicht nur in Eiern und Hühnerfleisch gibt es Dioxin aus belastetem Futter. Zu hohe Werte des Gifts wurden erstmals auch in Schweinefleisch nachgewiesen, bei Tieren von Mestern in Niedersachsen. Diese waren ebenfalls Kunde des schleswig-holsteinischen Futtermittelbetriebs, der im Zentrum des Skandals steht.
Ein Schweinemastbetrieb in Niedersachsen, der gleichzeitig Futtermittel herstellt. Hier und in einem zweiten Betrieb wurden im Fleisch der Tiere überhöhte Dioxinwerte festgestellt. Auch diese Firma hatte offenbar verseuchte Futterfette als Vorprodukt geliefert bekommen.
Es werden heute zwei Betriebe ihre Schweine in die Tötung leiten müssen, damit Verbrauchersicherheit auch weiterhin gewährleistet ist. Wir werden kein belastetes Fleisch in den Verkehr gelangen lassen.
Auf politischer Ebene ging es heute um die Frage, wie in Zukunft solche Skandale zu vermeiden sind. Die SPD forderte härtere Strafen für Futtermittelpanscher.
Wer Lebensmittel klaut, der landet vor Gericht. Und wer Lebensmittel vergiftet, der kommt viel zu oft davon. Ich glaube, dass wir hier auch über eine richtige, wesentlich härtere Strafbewehrung sprechen müssen.
Sondersitzung des Landwirtschaftsausschusses im Bundestag. Die Ministerin erläuterte die geplanten Maßnahmen.
Wir werden die Zulassung der Futtermittelbetriebe verschärfen. Wir werden die Ströme trennen. Letztendlich wir werden das Dioxinmonitoring verschärfen. Und wir werden auch über den Strafrahmen reden müssen.
Die Ministerin kündigte an, alles eng mit Brüssel abzustimmen. Die Opposition forderte sie auf, sofort in Deutschland tätig zu werden.
Sie müsste auf jeden Fall hier einen Vorschlag machen, wie sie zum Beispiel die Trennung in diesen Problembereichen von Fetten für den technischen Bereich zu Fetten zu dem Futtermittelbereich, wie sie das wirklich hinkriegen will und nicht nur auf die EU verweisen.
Harles und Jentsch, von diesem Betrieb sollen die verseuchten Fette an die Tierfutterhersteller geliefert worden sein. Diese Firmen, aber auch die betroffenen Bundesländer wollen von der Firma Schadensersatz einfordern.
Die Grünen gehen mit hochgesteckten Zielen in die 7 Landtagswahlen dieses Jahres. 2011 sollten die Weichen für einen Machtwechsel im Bund gestellt werden, so der Anspruch der Vorsitzenden Roth und Özdemir zum Abschluss der Vorstandsklausur in Wörlitz. Akzente will die Partei dabei im Verhältnis von Wirtschaft und Umwelt setzen.
Die Grünen gehen mit Selbstbewusstsein in das Superwahljahr 2011. Die guten Umfragewerte deutschlandweit lassen sie hoffen, in mehreren Landesregierungen und erstmals in allen Landtagen vertreten zu sein. Und das betrachten sie nur als den Anfang einer möglichen Erfolgsgeschichte.
2011, das ist unser Ziel, soll dazu beitragen, soll die Grundlage dafür sein, dass 2013 die falsche und schlechte schwarz-gelbe Regierung abgelöst wird und dass es dann zu einem Politikwechsel kommen kann.
Grüner Politikwechsel sei mehr als nur eine stärkere Betonung der Ökologie. Das wollte man heute zeigen. Auch eine neue Wirtschaftspolitik soll her. Darüber diskutierte der Parteivorstand mit Vertretern der Wirtschaft.
Wenn die Wirtschaft grüner wird, heißt es aber eben nicht nur, dass das gilt für die traditionellen Branchen, mit denen wir uns beschäftigen, sondern es gilt für alle Industriezweige. Wir wollen das mit der Wirtschaft gemeinsam gestalten. Wir sehen die Wirtschaft als einen Partner und wir wollen vor allem über die Chancen diskutieren, die wir da haben.
Diese Einschätzung traf heute auf offene Ohren. Grüne Ideen würden inzwischen von großen Teilen der Wirtschaft tatsächlich als Chance gesehen.
Ökonomie und Ökologie wird weltweit zunehmen. Alleine, wenn Sie sich anschauen, das Thema Klimaschutz, da ist Deutschland führend auch im industriellen Bereich. Deswegen ist das eine Win-Win-Situation und keine Win-Lose-Situation.
Die Grünen gehen davon aus, dass die Mitte der Gesellschaft grüner geworden sei. Nun wollen sie bei den Wahlen davon profitieren.
Harmonisch präsentierte sich die SPD zum Abschluss ihrer Vorstandsklausur in Potsdam. Alle Beschlüsse, auch über schwierige Themen, seien einstimmig gefasst worden, sagte Parteichef Gabriel. Dazu gehörten auch die Pläne für eine Pflegebürgerversicherung. Sie soll die bisherige Trennung in gesetzliche und private Versicherung aufheben und von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu gleichen Teilen finanziert werden. Entschieden hat sich die SPD darüber hinaus in Sachen Afghanistan. Die Fraktion wird einer Verlängerung des Bundeswehreinsatzes zustimmen.
An deutschen Sozialgerichten gibt es immer mehr Klagen von Hartz-IV-Beziehern. Bundesweit waren es im vorigen Jahr mehr als 146.000. Die Präsidentin des Berliner Sozialgerichts Schudoma sprach heute von einer Klageflut. Beim bundesweit größten Sozialgericht kämen im Schnitt monatlich 2700 Verfahren hinzu. Das sei keine, so Schuduma wörtlich, Wutwelle, sondern es gehe um konkrete Anliegen, etwa bei der Anrechnung von Einkommen.
Klage auf Klage türmt sich beim Berliner Sozialgericht. Alle 12 Minuten kommt eine neue dazu. Es geht um Wohngeld oder gestrichene Leistungen durchs Jobcenter. Insgesamt über 30.000 Hartz-IV-Beschwerden sind im vergangenen Jahr eingegangen.
Es ist nicht in Sicht, dass sich diese Klagewelle abschwächt. Im Gegenteil, wir erwarten, dass die Gesetzesreform, über die jetzt diskutiert wird, uns auf weitere Klagen bringen wird.
Die Kläger haben gute Chancen zu gewinnen. Jeder Zweite bekommt zumindest teilweise Recht. Der Grund ist für die Präsidentin des Sozialgerichts klar. Die Mitarbeiter der Jobcenter seien überlastet und machten zu häufig Fehler. Sie fordert strukturelle Verbesserungen in den Jobcentern.
Weniger Bürokratie, bessere Software, mehr Zeit für den Einzelfall. Das wären Schritte in die richtige Richtung.
Beispiel Berlin-Neukölln, eines der größten Jobcenter Deutschlands. Dort will man die Kritik nicht so pauschal stehen lassen. Immerhin würden die allermeisten Entscheidungen klaglos akzeptiert. Doch die Rechtsvorschriften änderten sich ständig, würden immer unübersichtlicher. Die Mitarbeiter stießen täglich an ihre Grenzen.
Natürlich, und das kann man auch gar nicht in Abrede stellen, werden auch Fehler gemacht, also in einem Jobcenter. Und ich denke, also bei der Fülle von jedem Tag, also ungefähr 1200 bis 2000 Besuchern, also denke ich, ist das irgendwo nachvollziehbar. Es ist nicht schön, aber es ist, denke ich, vielleicht also auch eine Erklärung.
Auch er wünscht sich verlässlichere Kriterien, damit 6 Jahre nach Inkrafttreten der Hartz-IV-Reform die Aktenberge an den Sozialgerichten kleiner werden.
Der Bundesgerichtshof hat erneut die Position der Käufer von sogenannten Schrottimmobilien gestärkt. Betroffene erzielten im Verfahren gegen die Bausparkasse Badenia einen Teilerfolg. Die Vorinstanzen, vor denen die Käufer erfolglos geklagt hatten, müssen Schadenersatzansprüche in 8 Fällen erneut prüfen. Grund dafür sei, dass die Badenia nicht genügend über die Höhe von Provisionen informiert habe.
So sahen sie zum Teil aus, die sogenannten Schrottimmobilien. Zahlreiche Kleinanleger hatten sie Ende der 90er Jahre erworben, kosten im Schnitt etwa 75.000 Euro. Nicht nur wegen dieser Zustände hatte sich unter den über 8.000 Käufern im Laufe der Jahre eine wahre Protestbewegung entwickelt, gegen die finanzierende Bausparkasse Badenia. Die Betroffenen fühlten sich beim Kauf getäuscht. Das Modell? Eine Vertriebsfirma, hier der ehemalige Sitz in Dortmund, vermittelte die Wohnungen an Käufer. Im Vertrag war dafür eine übliche Provision festgeschrieben. Doch ein Punkt wurde verschwiegen.
In Wahrheit hat dann der Verkäufer des Objekts dem Vermittler auch noch eine sehr hohe, und zwar eine fast dreifache Provision gezahlt.
Vertriebsfirma und Badenia hätten so eng zusammengearbeitet, dass die Bausparkasse grundsätzlich für den Schaden aufkommen müsse. So sahen es auch die Bundesrichter in Karlsruhe. Zum wiederholten Mal mahnten sie an, die Badenia solle mit Vergleichsangeboten auf die Wohnungskäufer zugehen. Doch zu vergleichen ist es in der Mehrzahl der Fälle bislang nicht gekommen. Der Senat machte sehr deutlich, dass er die zahlreichen Badenia-Akten endlich vom Tisch bekommen möchte. Rund 6.000 solcher Schrottimmobilienfälle sind bislang noch nicht vor Gericht gelangt. Die Betroffenen haben nun gute Chancen, Geld zurückzubekommen. Allerdings, sie müssten schnell aktiv werden, denn die Verjährungsfrist in den meisten Fällen läuft schon Ende 2011 ab.
Portugal will seine Schuldenkrise nach wie vor selbst in den Griff bekommen. Ministerpräsident Socrates lehnt Hilfe aus dem Euro-Rettungsschirm für sein Land weiter ab. Das Haushaltsdefizit 2010 liege deutlich unter den bisher erwarteten 7,3% des Bruttoinlandsprodukts, sagte er. Morgen will das Land neue Staatsanleihen auf den Markt bringen. Portugal hat ein geringes Wirtschaftswachstum und hohe Schulden.
Bundeskanzlerin Merkel hat als erste deutsche Regierungschefin Zypern besucht. In Nikosia traf sie den griechisch-zyprischen Präsidenten Christofias. Merkel sagte, Deutschland sei bereit, bei den Verhandlungen zwischen Griechen und Türken zu helfen. Die Mittelmeerinsel ist seit 1974 geteilt. Die Republik im Süden blieb griechisch, der Norden ist unter türkischer Kontrolle. Eine Wiedervereinigung, so Merkel, sei nicht nur für Zypern wichtig, sondern auch für die Zusammenarbeit zwischen NATO und Europäischer Union.
Nach den Ausschreitungen in Tunesien hat die Regierung Schulen und Universitäten bis auf Weiteres geschlossen. Sie will damit offenbar neue Demonstrationen verhindern. Junge Tunesier protestieren seit Tagen gegen die hohe Arbeitslosigkeit in dem Land. Nach offiziellen Angaben wurden bei den Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten 21 Menschen getötet. Menschenrechtsorganisationen vermuten, dass es weitaus mehr Tote gegeben hat. Die Lage in den Hochwassergebieten im australischen Bundesstaat Queensland ist weiter dramatisch. Die Fluten haben die Millionenstadt Brisbane erreicht. Westlich davon, in Toowoomba, kamen in den Wassermassen mindestens 10 Menschen ums Leben. Mehr als 70 Einwohner werden noch vermisst.
Eine Stadt liegt in Trümmern, Toowoomba, am Tag nach der Flutkatastrophe. Ganze Fassaden haben die Wassermassen weggerissen, die Autos in den Parkhäusern abgesoffen oder wie Spielzeug umhergeschleudert. Vielen in Toowoomba steckt der Schrecken noch in den Knochen. Eine riesige Wasserwand kam auf uns zu. 7 oder 8 Autos wurden von der Flut übereinander geworfen und weggespült. Amateuraufnahmen von gestern zeigen die meterhohe Flutwelle und die Wucht, mit der sie durch die Straßen schießt. Australische Medien vergleichen die Springflut mit einem Tsunami. Viele Menschen hat die Welle völlig überrascht, denn die Hochwassergefahr für Queensland galt als nahezu gebannt. Nun werden die Bewohner mit Hubschraubern von ihren Hausdächern gerettet. Inzwischen bedroht das Hochwasser auch die Millionenstadt Brisbane. Eine erste Flutwelle hat die Stadt bereits erreicht. Einige tiefer gelegene Stadtbezirke wurden vorsorglich evakuiert. Tausende Häuser könnten in den nächsten Tagen überflutet werden. Freiwillige Helfer bringen Sandsäcke in die besonders betroffenen Stadtgebiete. Wir haben schlechte Nachrichten für Sie. Brisbane und Umgebung drohen die schlimmsten Überschwemmungen seit 35 Jahren. Queensland stehen weitere harte Tage bevor. Dabei hat die Regenzeit dort gerade erst begonnen.
Die Stadt München hat ihre Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2018 abgegeben. Das Internationale Olympische Komitee nahm die Unterlagen in Lausanne in Empfang. Neben München sind noch Annecy in Frankreich und Pyeongchang in Südkorea im Rennen. Das Komitee wählt die Gastgeberstadt im Juli.
400 Seiten Klartext hat Katharina Witt dem IOC vorgelegt. Die Botschafterin der Münchner Bewerbung ist optimistisch, dass die milliardenteure Veranstaltung 2018 an Bayern geht. Alle finanziellen, organisatorischen und technischen Fragen seien inzwischen hinreichend geprüft. Die Sportstätten in München, Schönau-Königssee und Schweiganger haben kaum Probleme mit Olympia, anders dagegen Garmisch-Partenkirchen. Im Werdenfelser Land hat das Projekt zahlreiche Gegner unter den Naturschützern. Deshalb fehlen noch wichtige Grundstücke für die Winterspiele.
Man kann natürlich nicht 100% jeden von allem überzeugen, aber ich glaube, weiterhin wird der Dialog geführt. Es ist schon in der Knoten geplatzt, dass eins der wichtigsten Grundstücke für die Weltmeisterschaft zur Verfügung gestellt wird, dass es auch einen Vertrag gibt für die nächsten 23 Jahre.
Doch für Olympia gilt diese Abmachung ausdrücklich nicht. Die Bewahrung der Natur sei wichtiger als vergänglicher Olympiaruhm, meinen viele Ortsansässige. Deshalb fehlen hier noch bis zu 7 Grundstücke für die Durchführung der Olympischen Spiele, darunter der Zieleinlauf an der Kandahar-Abfahrt. Zeitweise hat die Politik sogar eine Enteignung erwogen.
Ich habe deutlich gemacht, dass für temporäre Ereignisse eine Enteignung aus meiner Sicht nicht zielführend ist, auch nicht umsetzbar ist. Und mein Ziel ist es, zu verhandeln, im Dialog zu sein, und ich bin sehr zuversichtlich.
Falls München den Zuschlag bekommt, wird bis 2018 wohl noch der ein oder andere Kompromiss zwischen Sport und Natur möglich sein.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. Januar.
Wolken des Tiefs über Südskandinavien ziehen heute Nacht über Deutschland. Morgen Nachmittag folgen dann die Regenwolken eines weiteren Tiefs über Island. Milde Luft strömt zu uns. Vor allem am Donnerstag regnet es teilweise kräftig. Damit steigt die Hochwassergefahr wieder an. In der Nacht ist im Nordosten, in Ostbayern und im Bergland teilweise Schnee oder gefrierender Regen möglich. Am Tag gibt es erst Auflockerungen. Am späten Vormittag beginnt es westlich des Rheins zu regnen. Die teilweise kräftigen Regenfälle breiten sich bis zum Abend auf weite Teile des Landes aus. An der Ostsee und in den Mittelgebirgen ist anfangs Schnee möglich. Der Wind weht meist mäßig, im Norden frisch. Gegen Abend dann auch im Westen frischer Wind, auf den Bergen Sturmböen. Heute Nacht 4 Grad am Oberrhein, minus 1 Grad im Osten. Am Tag 1 Grad auf Rügen und 9 Grad in Köln. Am Donnerstag regnet es teilweise ergiebig, am Freitag regnet es im Norden und Nordosten noch, sonst neben Wolken Sonne. Am Samstag ist es im Norden stark bewölkt, hier und da regnet es und es ist windig. Im Süden verläuft der Tag teilweise freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Gift im Fleisch, Tomburo im Gespräch mit Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner und Aufstand im Ferienparadies, warum die Gewalt in Tunesien eskaliert.